Justitias Töchter. Der Podcast zu feministischer Rechtspolitik.
Herzlich willkommen zur 46. Folge von Justitias Töchter. Wir sind der Podcast zur feministischen Rechtspolitik und wir sprechen hier in regelmäßigen Abständen über feministische Themen im Recht und wir sprechen mit tollen Feministinnen über Recht. Mein Name ist Dana Valentina, ich bin Juristin aus Rostock und neben mir sitzt meine liebe Kollegin
Selma Gater, ich bin Juristin in Berlin.
Ja, und wir sind schon so weit fortgeschritten im Jahr 2024, dass wir heute unsere große Jahresabschlussfolge aufzeichnen. Und das ist für uns immer ganz besonders toll, weil wir uns in dieser Folge immer einer ganz besonders interessanten, spannenden, inspirierenden Persönlichkeit widmen. Und so ist es auch heute im Podcast. Wir freuen uns außerordentlich über unsere heutige Gästin. Bei uns sitzt heute Professorin Heide Pfarr.
Ja, liebe Heide, du hast dieses Jahr, 2024 geht zu Ende, deinen 80. Geburtstag gefeiert. Du hast den Berliner Frauenpreis verliehen bekommen. Du bist Ehrenmitglied im DJB geworden. Und das sind alles für uns Gründe, warum du der perfekte Gast bist für unsere Abschlussfolge hier im DJB-Podcast. Nun wissen wir, dass über dich gesagt wird oder dass über dich bekannt ist, dass du nicht so gerne über dich selbst sprichst. Das ist für uns eine Herausforderung, denn wir wollen natürlich alles von dir wissen heute und auch ein bisschen biografisch werden. Und damit fangen wir heute auch an, so wie es bei uns auch Tradition hat, und stellen dich erstmal unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Genau, mit ein paar wenigen Eckpunkten, denn ich denke, über vieles weiteres werden wir dann hoffentlich in dem Gespräch auch noch heute sprechen können. Heide, wir haben ein wenig recherchiert und haben festgestellt, du bist geboren 1944 in Godendorf in Mecklenburg-Vorpommern, bist also dieses Jahr 80 Jahre alt geworden. Aufgewachsen bist du in Berlin-Kreuzberg. Deine juristische Ausbildung hast du an der Freien Universität in Berlin absolviert, wurdest später auch dort promoviert. Und du hast so verschiedene Karrieren, kann man sagen, gemacht. Einmal die Wissenschaftskarriere. Anfang der 70er Jahre hast du nach der Promotion eine Stelle als Assistenzprofessorin an der FU in Berlin inne gehabt. Dann bist du 1978 an die Universität Hamburg auf einen Lehrstuhl für bürgerliches Recht und Arbeitsrecht berufen worden und hast diese Tätigkeit einige Zeit ausgeübt und dort auch ganz interessant als erste Vizepräsidentin der Universität Hamburg gewirkt, als erste Frau auf dieser Position. Dein großer Forschungsschwerpunkt, über den wir heute auch sprechen wollen, liegt im Bereich oder im Themenfeld Diskriminierung von Frauen im Erwerbsleben. Neben dieser Wissenschaftskarriere hast du auch eine politische Karriere gemacht. Du bist seit den 70er Jahren Mitglied der SPD, warst 1989 und 1990 zunächst Senatorin in Berlin. Und dann 1991 bis 1993 hessische Staatsministerin für Frauen, Arbeit und Sozialordnung unter Ministerpräsident Hans Eichel in Hessen. Ab 1995 bist du dann wieder in die Wissenschaft gekehrt und warst langjährig Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts und Mitglied der Geschäftsführung der Hans-Böckler-Stiftung. Du bist im Deutschen Juristinnenbund nicht wegzudenken. Sehr engagiert, seit 2023 deshalb auch Ehrenmitglied des DJB. Und zuvor warst du sehr lange Vorsitzende der sogenannten K1, das ist bei uns die Kommission für Arbeits-, Gleichstellungs- und Wirtschaftsrecht. Und in der Funktion hast du viele Impulse gesetzt für die Arbeit des DJB, vor allen Dingen durch die Konzeption eines Wahlzeitarbeitsgesetzes im Jahr 2015. Und vielleicht kennen einige auch deinen Namen, weil wir schon mal über ein anderes Thema gesprochen haben, nämlich die Konzeption eines Gleichstellungsgesetzes für die Privatwirtschaft. Und Selma hat es gerade schon gesagt, dieses Jahr hast du eine ganz besonders tolle Auszeichnung bekommen, nämlich den Berliner Frauenpreis.
Schön, dass du da bist. Erstmal hallo.
Hallo.
Heide, wir fragen gerne Gäste, die bereits ein professionelles Leben geführt haben, in dem sie Erfolge erzielt haben für die Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen, lange schon kämpfen, ob es einen Moment gab in ihrem Leben, und das frage ich dich jetzt auch, den wir Feminist Awakening Moment nennen. Also einen Moment, ab dem du verstanden hast, es liegt da was im Argen in der Geschlechterordnung und ich möchte daran mitarbeiten, dass sich daran etwas ändert.
Ich bin insofern sehr typisch, weil ich glaubte, keine eigene Diskriminierungserfahrung zu haben. Das ist ja sehr verbreitet. Deswegen bin ich nicht etwa dazu gekommen, weil ich mich diskriminiert fühlte und mich dagegen wehrte, sondern ich bin über die Wissenschaft dazu gekommen, weil ich hatte ein professionelles Verständnis über juristische Argumentation. Und die ist jedenfalls damals und zum Teil bis heute, was die Gleichstellung von Frauen betraf, absolut unterirdisch. Also sie war so dumm, dass ich wütend wurde. Also nö, also mit so einem Argumenten, das lasse ich mir nicht gefallen. Und dann bin ich eingestiegen und wurde immer wütender. Ich war ja Arbeitsrechtlerin und die Beschäftigung dann mit der Frage der Diskriminierung, die in so lächerlicher Weise in der Literatur abgewatscht wurde, brachte mich dazu, mir vorzunehmen, dass die Arbeiterbewegung, für die ich mich einsetzen wollte, rechtlich einsetzen, eigentlich mit zu den Tätern gehörte. Frauen kämpft an der Seite der Arbeiterklasse. Ja, also, dass die taten zu wenig. Da dachte ich, jetzt musst du dafür sorgen, dass die auch Frauen zu sich rechnen und ihnen solidarisch begegnen. Dann guckte ich mir die Geschichte der Frauenbewegung an. Und es war die bürgerliche Frauenbewegung. Diese wunderbaren Frauen, die fürs Frauenwahlrecht kämpften, hatten zusammen zu Hause Dienstpersonal, weibliches, unter rechtlichen Bedingungen, die unterirdisch waren. Und dafür setzen sie sich nicht so ein, um es vorsichtig auszudrücken. Und ich dachte, und der Frauenbewegung bringe ich bei, dass es nicht nur um die Gleichstellung ihresgleichen geht, der bürgerlichen Frau, sondern dass es um alle Frauen geht. Auch um die Arbeiterinnen, auch um diejenigen, die überhaupt nicht imstande sind, für ihre eigenen Rechte einzutreten. Also, das wollte ich zusammenbringen.
Da kommen wir bestimmt auch später nochmal drauf zu sprechen. Ich würde aber, bevor wir darüber sprechen, sehr gerne nochmal ein wenig biografisch mit dir auf dein Leben blicken und ein paar Fragen stellen und vielleicht auch wirklich ganz zu Beginn einmal starten. Ich habe das ja eben schon kurz gesagt, du bist in Mecklenburg-Vorpommern geboren.
Das hat nichts zu sagen. Ich bin das fünfte von sechs Kindern. Mein Vater, der Zahnarzt in Berlin war, wollte während des Krieges die Familie raushaben, weil meine Mutter mit vier Kindern immer in den Keller rennt. Das heißt, sie wurde aufs Dorf verfrachtet.
Du bist ja dann auch später, wie du sagst, also das haben wir jetzt eingeordnet, das ist eine Zufälligkeit, du bist in MacPom geboren, aber eigentlich schon immer Berlinerin. Das haben wir jetzt amtlich. Bist ja dann auch dort zur Schule gegangen, hast dort studiert und zwar in den 60er Jahren. Und da haben wir uns natürlich gefragt, das war ja eine sehr bewegte Zeit, gerade an der Freien Universität Berlin. Also 68, glaube ich, hast du gerade Examen gemacht, aber du warst, hast es vielleicht noch mitbekommen.
Nee, das habe ich mitbetrieben.
Ich wollte gerade fragen, Heide.
Na, aber und
wie? Hast du dich verhalten zu diesen Protesten?
Also, Hertha.
Däubler-Gmelin, muss man sagen. Gmelin. Ja, muss man kurz vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal kurz sagen, ist später Bundesjustizministerin gewesen, SPD-Politikerin und heute eigentlich auch noch aktiv.
Im war ich Menschenrecht. Hertha und ich, wir versuchten zusammen mit wenigen anderen einen absolut konservativen Fachbereich dazu zu bringen, auch zu streiken, auch Studienreform zu. Es war furchtbar. Wir sind jedes Mal unterlegen. Wir haben es die ganze Zeit nicht geschafft. Und der Unterschied zum Rest der FU war gewaltig. Wenn wir in dem Fachbereich waren, die liefen da so rum, die Juristen. Und wenn dann einer kam in Jeans und einfach nur so Jacke, konnte man gleich sagen, Sozialwissenschaftler! Die studierten damals im Anzug. Es war absolut gruselig. Sie verstanden nichts, waren aber finster entschlossen, genau dabei zu bleiben. Ich hatte allerdings das Problem, weil ich neige zur Gewaltfreiheit. Also hatte ich dann nachher die Probleme. Das war dann nicht mehr meins. Da konnte ich nicht mitmachen. Also nicht, dass ich nicht fand, jetzt hat die Polizei Unrecht, wenn die sagt, wir sollten nach dem Attentat auf Dutschke aufhören, auf der Straße zu demonstrieren, fand ich, diese Aufforderung war rechtswidrig, uns das zu verbieten. Dann, also habe nichts gemacht, bin nur auch nicht weggegangen. Aber inhaltlich fühlte ich mich dem sehr verpflichtet und habe vor allen Dingen mich um mehr Offenheit in der Gesellschaft und was die Universität betrifft, heftig für Studienreformen eingesetzt. Hab übrigens auch die deutsche Bevölkerung sehr nett kennengelernt. Wir demonstrierten auf dem Kudamm und dann riefen Leute, die am Rand standen, euch sollte man alle vergasen. Und ich dachte, jetzt muss irgendwas passieren, bei denen auch die, die dagegen sind. Störte die überhaupt nicht. Wo ich dachte, oh, wir haben aber verdammt noch eine Menge zu lernen.
Was ich spannend finde, was du schilderst, darüber, dass die juristische Fakultät da eigentlich so gut wie nicht mitgemacht hat. So habe ich dich jetzt verstanden.
Überhaupt nicht.
Bestätigt ein Klischee, würde ich sagen. Nämlich, dass vielleicht auch wir sind die unpolitischen Juristen und Juristinnen. War es das? Oder sind sie einfach, war es ein absolut konservativer Haufen? Wie kannst du das erklären? Und war das vielleicht auch ein Moment, wo du gehadert hast damit, dass du selber Jura gewählt hast als so ein Fach, was dann in diesem historischen Moment sagt, da machen wir nicht mit oder das tragen wir nicht mit?
Also ich denke, dass es ein gewisses einen konservativen Habitus gab. Wie gesagt, schon die Kleidung. Und dann war ja das Jurastudium auch so, dass es die Konflikte, auf die sich Jura bezog, eigentlich nie benannte. Also die Realität wurde doch überhaupt nicht abgebildet. Wir lernten ohne jeden Wirklichkeitsbezug, ohne jede Wahrnehmung, in welcher Gesellschaft versuchen wir eigentlich Rechtsfrieden herzustellen. So wurde uns das vermittelt, ohne jeden Bezug auf Gesellschaft. Und ich finde, das machen wir immer noch zu wenig.
Also was wir jetzt schon raushören, ist, dass du eine Juristin bist, die politisch gedacht hat schon immer und auch Jura politisch denkt. Und das spiegelt sich ja auch, das hat Dana ja eingangs gesagt, auch in deiner Karriere oder in deinem Lebensweg. Du hast ja gewissermaßen wirklich beides gemacht. Das finde ich ganz besonders spannend.
Nein, nein, das ist ganz falsch.
Was ist falsch daran?
Ich habe überhaupt keine politische Karriere angestrebt. Ich hatte in der Partei, in meiner SPD, überhaupt nie eine Funktion. Ich wollte gar nicht politisch tätig werden.
Aber du warst.
Und hast Karriere gemacht trotzdem.
Ich habe mich wie eine Wilde dafür eingesetzt, mehr Frauen in welchen Positionen auch immer. Ich wollte überall mindestens die Hälfte. Also Quoten. Das habe ich auch im Bereich der Partei gemacht. Und dann gab es zukünftige Ministerpräsidenten, die meinten, sie müssten mehr Frauen haben. Ich war insgesamt in 3 Schattenkabinetten und in 2 Landesregierungen als Quotenfrau berufen. Nicht, weil ich Karriere machen wollte. Das, was mich dazu brachte, zuzusagen, war durchaus die Überlegung, ich würde so gerne mal nicht nur argumentieren, sondern auch sagen, und übrigens, es wird gemacht. Diese Überlegung zeigte, mit welcher Naivität ich da angegangen bin.
Weil so läuft's nicht.
So läuft das nicht. Nee, jetzt denken wir doch mal darüber nach. Ich nehme jetzt mal einen, nicht der netteste von denen, sondern nehmen wir mal den späteren Ministerpräsidenten Eichel, der mich in sein Schattenkabinett berief. Was bringt einen Ministerpräsidenten zur Erfüllung der Forderung, wir brauchen mehr Frauen in der Politik, eine Professorin zu nehmen und nicht eine von seinen Landespolitikerinnen? Warum waren die nicht im Schattenkabinett?
Naja, ich würde ja denken, die haben halt vielleicht dann auch ein eigenes Interesse tatsächlich daran, was zu verändern, ne? Und die Ziele vielleicht schon so weiter zu verfolgen, während man natürlich jetzt böse meinen könnte, wenn man dann eine Kollegin nimmt aus der Wissenschaft, die gar nicht weiß, wie der Betrieb so läuft, die hat man vielleicht ein bisschen besser im Griff.
Exakt. Einmal ist es auch eine Einschätzung, wie die Bevölkerung auf sowas wie Frauen im Schattenkabinett reagiert. Und die Vermutung, dass man, wenn es eine Professorin ist, die Presse vielleicht nicht sagt, kann die denn lesen und schreiben? Was man ja bei Frauen zu Recht immer wieder bezweifeln kann.
Klar.
Das ist klar. Das ist von außen. Das ist eine Einschätzung von Bevölkerung, die fürchte ich, oder auch von den Medien, die den Wahlkampf begleiten, die nicht völlig daneben ist. Aber das andere ist auch völlig klar. Die von außen reingeholte hat in der Partei überhaupt keine Machtbasis. Sie hat auch keine Ahnung von, wie läuft hier eigentlich Politik. Ist also das Hereinnehmen von Professorinnen, in Hessen wurde noch eine weitere Professorin berufen, war die Vermeidung einer durchsetzungsfähigen Frau in diesem Politikbereich. Möglicherweise in der Hoffnung, dass wer anders dann da die Politik macht oder weil einem das Feld eigentlich egal war.
Und würdest du sagen, also war dir das zu dem Zeitpunkt schon so klar oder
überhaupt
ist dir das
nicht
jetzt in der Rückschau quasi so klar?
Ist mir überhaupt nicht klar gewesen. Also wir waren, diejenigen, die da berufen wurden, waren so froh darüber, dass endlich was sich bewegte. Dass wir uns nicht fragten, wieso denn wir? Das heißt, wir waren Bestandteil von Symbolpolitik. Wir wussten es nicht, weil wir selbst das Symbol wichtig fanden. Und jetzt könntet ihr fragen, wenn du es gewusst hättest, hättest du es dann auch gemacht? Ich wäre vorsichtiger gewesen. Ich habe dann nach Hessen was geschrieben, das nannte ich die Unmöglichkeit von Frauenpolitik. Und habe dann genau meine Erfahrungen für die Unmöglichkeit von Frauenpolitik aufgeschrieben. Kennt ihr eine Politikerin, die sich, indem sie sich im Bereich Frauenpolitik hervorgetan hat, Karriere machte?
Nein, also das wäre auch eine Frage, die ich dir gerne stellen würde, weil du ja in Hessen auch als eine der ersten Staatsministerinnen für den Bereich nicht nur Arbeit, sondern eben auch dezidiert Frauen und Gleichstellung zuständig warst. Und wir schon so in der Vorbesprechung überlegt haben, das ist bestimmt gar nicht so leicht gewesen zu der Zeit, da auch in diesem Themenfeld sich durchzusetzen und auch Impulse zu setzen. Wir haben aber auch gesagt, das ist aber ja heute auch nicht wirklich einfach. Also mit Gleichstellungspolitik gewinnt man ja in der Regel parteipolitisch nicht, also innerhalb der eigenen Partei wenig oder gar nichts, sondern ist vielleicht eher so ein Störfaktor. Und auch in der großen gesamtpolitischen Lage ist das Thema Gleichstellung ja einfach oft Verhandlungsmasse. Also jedenfalls keins, womit man sich irgendwie besonders intensiv hervortun kann, würde ich so sagen. Wie würdest du das denn sehen? Glaubst du, das hat sich geändert?
Nein, es hat sich überhaupt nicht geändert. Es hat sich überhaupt nicht geändert. Eine Frau, die Karriere machen will, sollte es tunlichst vermeiden, Frauenpolitik auch nur zu thematisieren, geschweige denn umzusetzen.
Jetzt bin ich ein bisschen überrascht, dass du so, wenn ich dich richtig verstehe, so eine recht negative Bilanz ziehst, auch deiner politischen Wirkkraft eigentlich in der Zeit. Weil wir haben zumindest recherchiert, dass du in deiner Zeit in Hessen eben als Frauenministerin ein Gleichstellungsgesetz mitverantwortet hast oder verantwortet hast und auch schon sowas wie ein Gender Mainstreaming eingeführt hast, bevor es das eigentlich gab, nämlich ressortübergreifend Frauen- und Gleichstellungs- oder ein Mitspracherecht bei Themen mit Frauen- und Gleichstellungsrelevanz. Also das sind ja durchaus auch Erfolge.
Es ist zweifellos ein Erfolg. Also dieses Gesetz ist, glaube ich, bis heute das beste Landesgleichstellungsgesetz. Deswegen, weil es so diese Mischung hatte, die wir übrigens jetzt auch in der DJB-Konzeption für ein Gleichstellungsgesetz haben, mit ihr kennt eure Diskriminierungsfallen in den Behörden, ihr könnt es ändern, wir können euch die einzelnen Schritte eigentlich nicht vorschreiben, aber wir können euch zwingen, was zu machen. Und wir messen es an Ergebnissen und nicht an den Verfahren. Das war damals völlig neu. Damals, darin war ich erfolgreich. Es gibt auch einen anderen Punkt, an dem ich erfolgreich war, aber insgesamt war ich nicht gut für die Politik, weil ich habe es betrieben wie eine Professorin. Nämlich, ich habe hier ein Projekt, ich will dieses Gesetz haben. Und an dem habe ich intensiv gearbeitet. Und wie habe ich es gemacht? Indem ich argumentiert habe. Statt mich nachts nach der Landtagssitzung in der eigenen Fraktion mit viel Bier und viel Gequatsche und viel Zigarettenrauch die halbe Nacht den Abgeordneten um den Bart zu gehen. Das habe ich nicht gemacht und nicht gekonnt. Und ich habe auch nicht versucht irgendwie, also ich habe mich auf die Spielregeln von Politik nicht eingelassen.
Ich würde gerne bei dem Thema der Bedeutung von Seilschaft oder auch Netzwerken, könnte man ja sagen, nochmal einhaken. Weil was du ja gemacht hast, ist schon dann eigene Formen des Netzwerkens zu errichten oder zu nutzen. Damit will ich anspielen auf das, was in Berlin als die sogenannten Hexenfrühstücke bekannt geworden ist, was man nachlesen kann, nämlich eine Vernetzung der Senatorinnen in Berlin. Und da haben wir in einem Zeitungsartikel lesen können, also bei Heide Fahr trafen sich dann immer die Frauen, die Senatorinnen, und besprachen sich dort vor und hatten da ein bestimmtes regelmäßiges Treffen. Da würde uns sehr interessieren, was steckte dahinter und vor allen Dingen auch, wie kam das zu diesem Namen des Hexenfrühstücks? Das klingt ja schon auch nochmal jetzt nicht nach Frauenvernetzung, ne, irgendwie Küchenkabinett, so, sondern das geht ja schon auch nochmal in so einen Impuls von, ja, vielleicht auch so gemeinsam empören oder jedenfalls so gemeinsam auch so, ja, ein bisschen in Aktion bringen. Mhm. War das so?
Nein, so war das nicht. Wir trafen uns nicht, um Politik zu machen gegenüber der männlichen Minderheit im Senat. Das machten wir nicht.
Ich glaube, wir müssen es mal ganz kurz nochmal historisch einordnen, was wir gerade besprechen für diejenigen, die das nicht vor Augen haben. Wir sprechen über die sogenannte, über den Momper-Senat. Das war, 2 Jahre hat er knapp bestanden, von 1989 bis 1990. Und das war insofern ungewöhnlich einerseits, weil es waren eben von 13 Senatorinnen und Senatoren, waren es 8 Frauen, historisch. Das ist das eine. Und das war eine rot-grüne Regierung, also die erste Koalition zwischen den Vorläufern der Grünen, Alternative Liste und der SPD.
So, wir erfuhren später, dass es ein männliches Schattenkabinett gab. Also einer, wo keine Frau drin war, die besprachen, welche Ergebnisse in der Senatssitzung rauskommen sollte. Bei uns gab es das nicht, sondern eigentlich machten wir eine Form von Coaching. Das heißt, wir erzählten einander, was uns beschäftigte, welche Probleme wir lösten oder zu lösen versuchten, wie wir versuchen wollten, mit Verwaltungen umzugehen, die die schöne Auffassung hatte, wer da vorne an der Rampe runterturnt, ist uns sowieso egal. Dafür waren wir da. Also so eine Form von Unterstützung. Allerdings auch unsere Erfahrungen mit Politik. Wir waren ja bis auf eine sämtlich Seiteneinsteigerin. Wir hatten ja alle keine Ahnung von Politik. Wir saßen also da und staunten, in welcher Weise in der Politik mit Zeit umgegangen wird. Also jede Fraktionssitzung wurde von den Männern vorgeführt, Zeitverbrauch gleich Kompetenz. Wer lange redete, ist der Schlauste. Und dann so ein Verhalten, eine Sitzung fiel aus, sagen wir mal um 16 Uhr. Und wir guckten zu, wie die Frauen sagten, oh, das ist gut, und nach Hause sausten und das machten, was Frauen so taten. Und die Männer sagten, wo treffen wir uns stattdessen? Und da waren die Frauen wieder nicht dabei. Und dann, da haben wir versucht, Politik zu machen. Nämlich zu sagen, dass man mit Zeit anders umgehen muss. Weil nur, wenn man mit Zeit anders umgeht, wir mehr Frauen in die Politik bekommen. Also keine Sitzung nach 17 Uhr oder irgend sowas, was in den skandinavischen Ländern längst durch ist. Da wollten wir versuchen, Politik zu machen und hatten uns auch untereinander verabredet. Aber wir erlebten, dass die weiblichen Abgeordneten das richtig fanden und sich aber nicht beteiligen wollten offiziell.
Weil sie sich nicht trauten, aus
strategischen Erwägungen vermutlich auch?
Nein, klar. Wirst aufgestellt, eine Liste, fällst auf, fällst negativ auf. Wir hatten ja nichts zu verlieren. Nein, also wir machten, diese Form der Politik konnten wir nicht mehr durchsetzen. Wir hatten nur angefangen, Limbach war ja auch dabei.
Ja, Jutta Limbach. Mhm.
Zum Beispiel in den Fraktionssitzungen erstens uns aufeinander zu beziehen, grundsätzlich anzuknüpfen an andere weibliche Redebeiträge und gleichzeitig immer zu sagen, es ist schon alles zu sagen, deswegen halte ich mich kurz. Also jedes Mal das zu sagen. In der Hoffnung, dass es einen erzieherischen Effekt hat. Einen erzieherischen Effekt auf Männer und in Machtpositionen oder auf dem Wege zu Machtpositionen. Schwierige Kiste. Aber wir haben eine Menge gelernt dabei. Limbach, Jutta Limbach ist ja danach weiter in der Regierung geblieben. Jutta hat es besser gemacht als ich insofern, als sie nicht so wie ich als Professorin ein Projekt hatte, im Sinne von ein Gesetz, sondern die wollte die Justizverwaltung in Ordnung bringen. Das hat ihr viel Feindschaft eingetragen und da war sie, das stellte sie dann fest, aber sie war sowas von unbeirrbar. Aber mit einem Einsatz, den auch nicht alle bringen. In der Zeit, in der ich mit ihr zusammen im Senat war, hat sie jede Woche eine Nacht durchgemacht. Mit der Begründung, um da einzusteigen, müsse sie einen solchen Stapel Akten lesen, die kann sie beim Tagesgeschäft nicht schaffen. Legte sie eine Nachtschicht ein. Das war toll. Also sie war irremutig. Also sie war völlig unerschrocken. Ja, sie ist ja auch schuld daran, dass ich in der Wissenschaft bin.
Genau, das haben wir auch gelesen. Das ist vielleicht nochmal eine interessante Frage auch, wie es überhaupt erstmal zu der Entscheidung der Promotion kam, weil du uns ja eben auch geschildert hast, an der Universität war ja die juristische Fakultät schon ein kompliziertes Umfeld. Und dann vor allen Dingen bist du ja sehr früh auch Professorin geworden, gerade wenn man sich da auch nochmal überlegt, du hast es ja gesagt, wie wenig Frauen eigentlich an den juristischen Fakultäten waren. Wie kam das?
Ich profitierte von einer Fehleinschätzung über Examen. Also zum einen hatten sowohl Hertha wie auch ich eine gewisse Aufmerksamkeit. Also wir hatten unsere eigenen Flugblätter, die roten Flintenweiber. Das waren wir. Weil wir etwa bei der Kampagne gegen die Notstandsgesetzgebung dann aufstanden und Hertha sagte, du machst Arbeitsrecht, ja, und dann musste ich in der Vorlesung, macht Hertha jetzt, weil ich rede eigentlich nicht gerne öffentlich, jedenfalls nicht, wenn nicht zwischen mir und den anderen nicht ein Podium mit Mikro ist. Also deswegen waren wir nicht unbekannt, auch auf der Professorenebene. Und dann passierte was ich eigentlich, wovon ich immer sehr profitiert habe, aber was ich eigentlich verachte, ich machte ein ungewöhnlich gutes Examen. Also so richtig, richtig ungewöhnlich. Und das zweite dann auch nochmal. Und Ich kam nach diesem Examen, ging ich durch den Fachbereich und da ging an mir ein konservativer Assistent vorbei. Also konservativ ist harmlos gesagt. Also einer von den reaktionären Assistent und grüßte.
Er hatte gehört davon.
Das wusste sofort alle. Und ich sagte zu dem, wir kennen uns seit 4 Jahren und wieso grüßen wir? Gute Linke grüße ich.
Gute Linke?
Gute Linke grüße ich. Und dann bestellte mich der Prof, bei dem ich in der Arbeitsrechtsvorlesung gesagt habe, das würde das Streikrecht bedrohen und die Möglichkeit, sich zu wehren, bestellte mich hin, um mir eine Doktorarbeit anzubieten. Ich dachte an gar nichts Böses. Und dachte ich nur, gut, promoviere ich ihn. Ein völlig idiotisches Thema übrigens. Was wieder belegt, wie Jura eigentlich lief.
Hm. Trotzdem bist du ja in der Wissenschaft geblieben und du hast in der Zeit auch Jutta Limbach kennengelernt. Sie ist ja dann Professorin geworden an der FU, genau in deiner Promotionszeit. Ihr habt euch kennengelernt und sie hat dir geraten, dazu in der Wissenschaft zu bleiben. So ist es überliefert.
Sie hat mich eigentlich gezwungen. Sie hat gesagt, diese Stelle haben wir doch für Sie geschaffen. Nun los. Wenn ich gewusst hätte, wie die Abstimmung im Fachbereichsrat war, dass ich die Stelle bekommen hätte, hätte ich sie nicht genommen.
Mhm. War sie sehr knapp und umstritten, oder?
Also, ich wurde angehört von dem Fachbereichsrat gewohnt und wurde begrüßt als Fräulein V. und ich sagte Frau. Daraufhin sagte der eine, wie denn nun, Fräulein oder Frau? Und ich sagte zu diesem Prof, es kann Ihnen egal sein, Sie kommen sowieso nicht in Frage. Und dann erzählte man mir, erst nachdem ich die Stelle schon angenommen hatte, dass ein anderer gesagt hatte, gegen eine schöne Frau stimme er nicht. Und die Sicherheit dieser Typen, dass sie es sagen, also dass sie es denken vielleicht, ja, weiß ich nicht, aber dass sie auch wissen, das kann man sagen. Boah, diese Männer.
Ja, Männer immer gutes Thema. Männer immer ein Problem. Das können wir jetzt erstmal so festhalten. Sie waren ja auch schon, wir haben jetzt relativ lang über deine Tätigkeit oder deine Zeit in der Politik geredet. Ich habe gehört oder gelernt, dass das nicht ganz dein Zuhause war, aber dass du durchaus Sachen dort gelernt hast. Jetzt würde mich interessieren, Umkehrschluss. In der Wissenschaft hast du dich wohler gefühlt, allein von der Denke vielleicht oder vom, wie man da rangeht. Da geht es ums Argument, zumindest theoretisch. Ist das so, dass du sagen würdest, da lief es für dich oder insgesamt läuft es besser in der Wissenschaft? Oder hast du da auch, das ist jetzt zum Beispiel ein Negativbeispiel, was du genannt hast von der Berufung. Also da ist man ja auch konfrontiert. Warst du auch konfrontiert mit vielen Männern, vielleicht auch mit viel blöden Argumenten, mit viel Gegenwind. Ja, also Frage so ein bisschen, wie hast du die Wissenschaft gerade im Kontrast vielleicht zur Politik erlebt? Ist das was, wo das man mehr Chancen hat mit dem guten Argument allein oder geht es da auch noch viel um andere Faktoren, die schwerer in den Griff zu bekommen sind und einfach unfairer sind?
Ich weiß es nicht und zwar deswegen weiß ich es nicht, weil ich nie vorhatte, irgendeine Wissenschaftskarriere zu machen. Und deswegen war für mich Professorin sein einfach der Hort, der pure Hort der Freiheit. Das heißt, ich genoss die Freiheit, über Themen zu arbeiten, die ich wichtig fand. Mein lieber Freund Kittner sagte zu mir, wenn du noch was werden willst, musst du aufhören, immer nur diesen Frauengraben zu schreiben. Und ich sagte, ich will ja nichts werden.
Ein Rat, den wir heute auch durchaus noch so kennen an jüngere Kolleginnen in der Wissenschaft.
Ja, also das ist das eine. Und das zweite ist, damals, also ich wollte nie wirklich Kinder. Ich war mal ein bisschen neugierig, was so rauskommen würde, aber eigentlich wollte ich kein Kind haben. Es wäre auch gar nicht gegangen. Heute bekommen professorale Kollegin, Kinder. Irgendwas scheint sich geändert zu haben. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen. Ich finde es wunderbar, dass sie, wenn sie das wollen, auch tun. Damals war es wirklich unvorstellbar. Und von den wenigen Professorinnen, die es gab, also der Anteil der Väter unter den Professoren war riesig. Und bei den Frauen, glaube ich, Limbach hatte 3. Und deswegen war für mich Professorensein einfach ideal. Und außerdem habe ich eine gewisse Geduld. Nämlich, was ich glaube, dass wir im Bereich Gleichstellung brauchen. Ich nenne es immer revolutionäre Geduld. Also dranbleiben an der Sache und nicht davon abhängig sein, dass es gleich geschafft wird. Wenn man das bei Gleichstellung hat, geht man kaputt. Dann ist man so frustriert, dass man muss sagen, mich werdet ihr nicht los. Es läuft nicht, ich mach weiter. Und dann hat es einfach auch Spaß gemacht, weil ich konnte ja genau das machen, was ich wichtig fand.
Heide, ich würde gerne nochmal auf dein Lebensthema zu sprechen kommen, was ja auch dann deine Tätigkeit auch am Böckler-Institut nochmal sehr geprägt hat, nämlich die Gleichstellung von Frauen im Erwerbsleben. Wir haben ja schon gehört, du hast dich auch politisch eingesetzt durch die Gleichstellungsgesetze und hast dann ja auch später dich für mehr Gleichstellungsregeln in der Privatwirtschaft ausgesprochen. Du hast auch schon den Ansatz erläutert, der dahinter steht, nämlich der regulierten Selbstregulierung, was ja ein Ansatz ist, für den du auch im Deutschen Juristinnenbund in verschiedenen Funktionen sehr stark auch geworben hast für den DJB. Vielleicht kannst du uns da nochmal erzählen, ist das auch heute aus deiner Sicht noch der richtige Ansatz, regulierte Selbstregulierung? Und vielleicht, welche Großbaustellen sind denn die, die wir immer noch haben und dringend angehen sollten in dem Themenfeld Gleichstellung im Erwerbsleben?
Zweierlei. Wenn wir uns angucken, warum ist es uns eigentlich nicht gelungen, im Bereich Erwerbsleben Gleichstellung durchzusetzen. Und das angesichts der Tatsache, dass die Rechtslage auf dem Papier doch gut aussieht. Wenn man dieses Papier anguckt, kann man sagen, steht ja alles drin, was der Mensch so braucht. Das Problem liegt in der Individualisierung der Rechtsdurchsetzung.
Mit Papier meinst du, wir haben das Recht auf Gleichberechtigung, wir haben ja. Lohngleichheit, Gleichstellungsgesetze und so weiter. Wir haben eigentlich
das Verbot der Diskriminierung im Arbeitsverhältnis von der Einstellung bis zur Kündigung. Überall gilt das und es wirkt nicht. Wir haben das Entgeltgleichheitsgebot und wir haben den Gender Pay Gap. Es wirkt nicht, weil der Staat sagt, jawohl, ihr bekommt das Recht, nicht diskriminiert zu werden, und dann kümmert euch mal drum, dass es auch umgesetzt wird. Das heißt, in einer vertraglichen Situation, die durch strukturelles Ungleichgewicht gekennzeichnet ist, soll die Diskriminierte ihr Recht geltend machen, um es für sich und nur für sich, nicht etwa für die Gruppe der gleichermaßen Betroffenen, nur mit Wirkung für sich, soll sie in den Konflikt mit dem Arbeitgeber gehen. Ja, wie denn? Was soll denn das? Auf eigenes Risiko. Solange man individualisiert die Durchsetzung, kann ich das Papier noch viel schöner schreiben. Es wird nichts bringen. Also da müssen wir ran. Also muss ich diejenigen verpflichten, die diskriminierenden Strukturen hergestellt haben. Und dann ist die Frage, wie mache ich denn das? Nun könnte ja man vorschreiben, der hätte so und so und so und so und so zu handeln. Und das angesichts der Tatsache, dass Unternehmen über die Branchen und Größen hinweg völlig unterschiedlich sind. Das heißt, du musst sie verpflichten zu handeln. Und wenn du nicht dann mit Generalklauseln bei der Verpflichtung arbeitest, musst du sagen, wie ihr es macht, ist egal. Ja? Ihr müsst nur Ergebnisse bringen. Und nun sind wir es ja inzwischen gewohnt, Gleichstellung an Gaps zu messen. Also zu messen mit, gibt es für alle Geschlechter gleiche Verwirklichungschancen im Unternehmen? Und wenn Frauen bei den Führungskräften nicht anzutreffen sind, ist es ein Anzeichen dafür, dass nicht alle Geschlechter die gleichen Verwirklichungschancen haben. Und dann sagst du so, und jetzt sorgt dafür, dass das passiert. Unser Ansatz ist, die Strukturen in Unternehmen müssen sich ändern. Wir haben das, was die Nachhaltigkeit betrifft, wird es inzwischen symbolhaft allgemein zugestimmt. Ne? Die müssen ökologischer, nachhaltiger sich verhalten. Das ist so Konsens, nicht, dass man es gleich durchsetzen will, aber es ist wenigstens ein verbaler Konsens. Und unser Ansatz ist zu sagen, Geschlechtergerechtigkeit gehört dazu. Ihr müsst euch geschlechtergerecht aufstellen.
Ich würde mit Blick auf die Zeit vielleicht noch mal ein ganz anderes Thema ansprechen wollen, was mich brennend interessiert. Denn wir drei jedenfalls kennen uns ja auch aus dem Deutschen Juristinnenbund. Also ich glaube, somit einer der ersten Kontakte von uns war, dass Selma und ich als Studentinnen noch, glaube ich, einen Arbeitsstab zur juristischen Ausbildung wieder einführen wollten. Und du warst zu dem Zeitpunkt im Bundesvorstand und gehörtest zu denjenigen, die dieses Vorhaben also bedingungslos unterstützt haben. Das war so einer unserer ersten Kontakte. Und ich finde immer sehr faszinierend, ich nehme dich wahr als eine Kollegin im DJB, die mit einer großen Gelassenheit auch auf die jüngeren Generationen schaut und auf die jüngeren Kolleginnen, die sich mit ihren Themen einbringen, vielleicht auch mit anderen Themen, vielleicht auch mit Themen, zu denen du dich auch schon eingebracht hast, die vielleicht aber anders sehen würdest. Und mein Eindruck ist, das, was man immer manchmal so hört, es gibt so diesen Generationenkonflikt, ist so etwas, was mit Heide Pfarr eigentlich gar nicht funktioniert, weil du da ja irgendwie so eine sehr gelassene Haltung hast. Und mich würde sehr interessieren, stimmt diese Außenwahrnehmung? Und wie blickst du auch auf uns und vielleicht auch die noch jüngeren Kolleginnen und unser Engagement? Also gehen wir es richtig an? Gehen wir es falsch an?
Wo sind unsere Stärken? Wo sind unsere Schwächen?
Also, weshalb ich sehr dafür war, ist, der Verband kann nur leben, wenn er junge Mitglieder hat. Damit ist verbunden, dass wenn da immer mehr junge Mitglieder reingehen und die auch in Entscheidungspositionen kommen, dass der Verband sich ändert. Ja, das ist so. Und dass es dann möglicherweise nicht immer so ist, wo ich sage, juhu, das war, als ich eintrat, auch so. Also da konnte ich auch nicht immerfort nur Juchu schreien. Als ich das erste Mal vom Deutschen Juristinnenbund hörte, es war auf einem Deutschen Juristentag, da gab es den Empfang des Bundes und dann kam der Bundesjustizminister und lobte die Schönheit der Juristinnen. Und ich guckte jetzt die, da vorne rumstand, die Präsidentin, und ich sagte, jetzt zuschlagen. Und die lächelte fein und ich drehte mich um und sagte, das ist nicht mein Verband. Also wenn die sich wegen ihres Aussehens loben lassen. Und die jungen Juristinnen, die brauchen wir. Wir sind, glaube ich, der einzige Frauenverband, der wirklich so viele junge Mitglieder hat. Dann erkenne ich mich in ihnen wieder, nämlich einschließlich meiner Fehler und Fehleinschätzung. Also ich finde nicht alles richtig, was die machen, und weiß, was ich alles falsch gemacht habe, als ich so alt war wie sie. Und da frage ich mich, wieso durfte ich und die nicht? Oder was soll das? Also ich finde, das dürfen die. Nicht, dass ich dann sage, ich finde es richtig, aber das dürfen sie. Sie dürfen auch Fehler machen. Gleichzeitig gefällt mir etwas besonders gut. Vorhin, als ich geschildert habe, wie ich versucht habe, Arbeiterbewegung und Frauenbewegung zusammenzubringen, ist ja eigentlich das, was wir intersektional denken. Ne? War mir immer wahnsinnig wichtig. Also zu sagen, der Juristinnenbund ist nicht dazu da, dass die bürgerlichen Frauen was für die bürgerlichen Frauen tun, sondern wir sind für alle da und am meisten sollten wir die da sein, die bei uns gar nicht Mitglied sein können. Für die müssen wir uns am allermeisten einsetzen. Das tun die jungen Juristinnen besonders. Und zwar leider allerdings in einem Maße, der dann den Aspekt Frauen weglässt. Also wenn ich mit jungen Juristinnen über Rassismus spreche, sind sie Feuer und Flamme. Wenn ich mit ihnen über Gleichstellung in der Erwerbsarbeit spreche, interessiert sie null.
Jetzt hast du schon gesagt, dass du dir eigentlich vielleicht wünschen würdest, dass sich noch mal mehr um Gleichstellung in der Erwerbsarbeit auch gekümmert wird von der jüngeren Generation.
Ja, bitte.
Ja, deswegen vielleicht die vorerst Abschlussfrage. Ganz konkret, Was würdest du dir wünschen, was vielleicht die nächste Generation noch mal mehr auf die Agenda nimmt, gerade in dem Themenfeld, um zu erreichen, was bislang noch nicht erreicht wurde? Und ja, so auf dem, was du schon vorbereitet hast und deine Generation aufbauend, deinen Kampf weiterzuführen und den, wie du sagst, ganz dezidiert eben nicht fallen zu lassen, so wie ich dich verstehe.
Ich meine wirklich die Durchsetzung von Geschlechtergerechtigkeit in der Wirtschaft. Mit Hilfe von digitalen Mitteln ist ganz wichtig, dass wir hier die Chancen von Digitalisierung nutzen. Wir wissen um die Gefahren von Digitalisierung sehr stark. Aber hier gibt es eine Riesenchance, da durchzusetzen, mit zertifizierten Tools in die Unternehmen hineinzugucken und sie dazu zu bringen, endlich wahrnehmen zu müssen, was bei ihnen an Diskriminierungsstrukturen läuft. Ich halte es für sehr wichtig, weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass wenn wir da in der Breite herangehen und sagen, wir wollen Geschlechtergerechtigkeit in den Unternehmen haben, dass wir es auch eine Rückwirkung haben in die Privatheit hinein. Also Frauen, die da an sich angekommen fühlen, sich als Perspektive und zwar lebensverlaufsbegleitend und nicht ausscheiden und dann nie wieder richtig anfangen können, sondern lebensverlaufbegleitend diesen Bereich besetzen, werden sie ihn inhaltlich vermutlich ändern und sich selbst stärken mit der Rückbindung. Was haben wir denn Positives frauenpolitisch in der DDR gelernt? Gleichstellung gab es nicht. Aber es gab ökonomische Unabhängigkeit. Und das führte, juhu, zu erhöhten Scheidungsraten. Also nicht, dass ich mich freue über das Scheitern einer Partnerschaft. Aber die Möglichkeit, ein Scheitern festzustellen und rauszugehen, weil man ökonomisch nicht abhängig ist, das haben die gekonnt. Und das halte ich für prägend. Und ökonomisch unabhängig heißt nicht, weil ich mich kaputt mache in der Erwerbsarbeit, sondern weil ich da zu Hause bin. Ich bin auch da, wo ich Geld bekomme, zu Hause.
Super Schlusswort. Trotzdem, ich glaube, gerade in der jüngeren Generation gibt es so eine Idee davon, dieser Einsatz von Gleichstellung im Erwerbsleben, gerade wenn er Quoten in Führungspositionen, das ist ja auch so ein Klassiker, betrifft, ist ein Thema, das betrifft eben gerade nicht die besonders marginalisierten Frauen, sondern eben die schon privilegierten Frauen. Das ist also ein Feminismus, der deswegen, das ist jetzt provokant formuliert, etwas aus der Zeit gefallen ist, weil er ein Oberschichtenfeminismus ist. Hast du dem noch was zu entgegnen, um sozusagen dieser jüngeren Generation zu sagen, das stimmt nicht und deswegen ist wichtig, dran zu bleiben?
Doch, das stimmt. Also ein Verband, der sich nur für Frauen in Führungspositionen interessiert, halte ich für verfehlt, weil das ist ein Einsatz, übrigens auch mit öffentlichen Mitteln, für die am wenigsten diskriminierten Frauen. Nein, unser Ansatz ist, wir nehmen alle. Unser Konzept bezieht sich auf die Arbeitsbedingungen bis auf die unterste Ebene und verlangt Quoten für Ausbildungsstellen zum Beispiel. Also ein völlig anderer Ansatz, viel, viel breiter. Für Führungskräfte, wir wissen, und ich habe es ja selber erlebt, wenn du da einsam bist und alleine, wirst du zerrieben. Entweder gibst du auf oder du gehst raus oder gehst kaputt. Es müssen ganz viele sein. Und zu sagen, dass bei den einzelnen Dropout, also dass es so runter tropft nach unten, stimmt nicht. Das können wir nicht belegen. Reicht gar nicht, sondern gerade wenn ich sage, wir wollen die Struktur der Unternehmen, bezieht sich das am wenigsten auf die Führungskräfte, sondern überall. Und dann ist es richtig. Und nur dann ist es richtig. Um Gottes Willen, die jungen Juristinnen sollen nicht zu viel da gehen, ja?
Nochmal ein kurzer Seitenhieb zum Schluss. Gefällt mir gut. Ich suche gerade ein Zitat, was da perfekt zu passt. Du hast nämlich mal gesagt, Frauenpolitik ist Institutionenkritik, Frauenpolitik ist Gesellschaftsreform. Und so muss man es denken. Und deswegen ist es ein wunderbares Schlusswort. Und nochmal eine Klarstellung. Das war mir wichtig.
Ja.
Vielen Dank, Heide.
Feministische Fundstücke.
Dann kommen wir zu unserer Rubrik der feministischen Fundstücke. Und in dieser Rubrik wollen wir es wie immer so halten, dass wir uns gegenseitig mit feministischen Fundstücken überraschen. Und wir machen das immer so, Heide, dass Selma und ich starten und dann unsere Gästin den krönenden Abschluss der Folge machen darf. Und deswegen frage ich dich, Selma, was ist dein Fundstück, was du heute mitgebracht hast?
Oh je, ja, ich soll anfangen. Okay, ich fühle mich gewissermaßen auf dem heißen Stuhl. Aber ich habe ein Fundstück mitgebracht, was gut zu dieser Folge passt, was gut zu Heide Pfarr passt, was ich aber ohnehin mitgebracht hätte, denke ich. Denn was wir in den feministischen Fundstücken manchmal auch machen, ist, dass wir uns über erfreuliche Rechtsentwicklungen hier austauschen. Und deswegen habe ich mitgebracht ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts von vor wenigen Tagen, nämlich vom 5.12.2024. Es ist euch ja sicherlich ein Begriff. Das Bundesarbeitsgericht hat abermals entscheiden müssen über mittelbare Diskriminierung in Form von Benachteiligung von Teilzeitbeschäftigten. Und zwar hat es ausgesprochen, dass sie denselben Anspruch haben auf Überstundenzuschläge wie Vollzeitbeschäftigte, weil vorher war die Lage so, ich hab's, wenn ich es richtig verstanden habe, war die absurd, nämlich die haben es erst bekommen, wenn sie irgendwie Vollzeit annähernd erreicht haben, wisst ihr es?
Wenn sie die Vollzeitarbeitszeit überschritten hat.
Das ist ja Wahnsinn. Also so war die Lage vorher zu sagen, ihr arbeitet quasi irgendwie für lau, bis ihr die Vollzeitarbeit überschritten habt, während Vollzeitkräfte jede Überstunde ausgeglichen bekommen haben. Bundesarbeitsgericht wieder mal gesagt, mittelbare Diskriminierung. Warum? Auch heute noch, wie in überall, nicht nur in dem Betrieb, den es betraf, Frauen überproportional häufig in Teilzeit arbeiten und deswegen ist es eine mittelbare Geschlechtsdiskriminierung. Warum habe ich das heute nochmal mitgebracht? Weil wir das wissen oder das Bundesarbeitsgericht das verstanden hat, weil Heide Pfarr es ihnen beigebracht hat. Damals, nämlich in den 80er Jahren, die Grundlagenentscheidung, die man auch kennt, im Studium immer lernt, Bilka. Da ging es nämlich erstmals, oder da ist es so, dass das Bundesarbeitsgericht dem EuGH das vorgelegt hat als Frage, ist das eigentlich in Ordnung, dass Versorgungsansprüche oder dass Teilzeitbeschäftigte in den Versorgungsansprüchen benachteiligt werden oder ist das nicht vielleicht eine mittelbare Diskriminierung? Ein Konzept, was damals noch nicht besonders geläufig war und was Heide Pfarr aber die sowohl in der Vorlageentscheidung als auch dann in der Entscheidung des BRG nach EuGH wirklich an zahlreichen Stellen zitiert ist, so würde ich es verstehen, dem BGAG eigentlich beigebracht hat. Und zwar maßgebend mit einem Buch, was du mit dem schon angesprochenen Klaus Bertelsmann geschrieben hattest. Das berühmte Rote Buch, so wird das auch genannt, zum Verbot der unmittelbaren und mittelbaren Diskriminierung von Frauen im Erwerbsleben. Und das finde ich ein tolles Beispiel einfach dafür, dass man aus der Wissenschaft heraus Konzepte verständlich machen kann, was dann eben auch die Rechtsprechung so nachhaltig beeinflusst, dass es heute für meine Generation eine komplette Selbstverständlichkeit ist, dass eine Benachteiligung von Teilzeitkräften eine mittelbare Geschlechtsdiskriminierung ist. Und deswegen ist das heute mein Fundstück und nochmal auch mein Dank, Heide, für deine Arbeit und für dein, ja, irgendwie Lebenswerk.
Es war toll. Und ich fand es so unverzichtbar. Ja, es ist nicht nur die versteckte Diskriminierung, die wir ja auch hatten, ne? Da, wo gesagt wird, am Bau dürfen alle arbeiten, die den Oberkörper frei machen können, ne? Das meine ich nicht, sondern wirklich zu sagen, statistische Diskriminierung. Ganz furchtbar. Ja, es war toll.
Sehr schön. Das ist also mein Fundstück heute. Dana, was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe heute auch ein besonderes Fundstück mitgebracht. Wir sagen ja immer bei der Rubrik der feministischen Fundstücke, das kann wirklich alles sein. Eine aktuelle Rechtsentwicklung. Es kann irgendwie ein spannender Tipp sein für ein Buch oder eine Serienempfehlung. Es kann irgendwie eine kleine Anekdote oder Erfahrung sein. Und bei mir ist es heute so, dass ich mein feministisches Fundstück trage. Denn ich trage heute, und da bin ich sehr stolz drauf, meine Pfarr. Und das muss ich vielleicht erklären für unsere HörerInnen, was das bedeutet. Es hat im Deutschen Juristinnenbund vor allem, aber auch darüber hinaus, aber gerade im DJB kenne ich es, wenn man auf eine Veranstaltung geht vom Juristinnenbund und sich schick herausputzt, dann wird man viele andere Kolleginnen treffen, die das genauso gemacht haben und die alle mit einer wunderschönen Glasperlenkette anzutreffen sind. Und wir sagen dann immer so, hast du heute auch deine Pfarr an? Und dann sage ich so, ja, genau, das ist meine Pfarr. Denn Heide, du beglückst uns seit Jahren mit diesen wunderschönen Schmuckstücken, die du erstellst. Und es ist schon so, dass das im DJB auch was ist, ja, was so ein Wiedererkennungsmerkmal ist und worüber irgendwie alle sprechen und sich daran erfreuen. Und deswegen habe ich gedacht, heute im Podcast muss ich das erzählen und muss vor allen Dingen dich auch nochmal fragen, Wie kam es zu diesem Hobby und ist dir das eigentlich so klar, dass das auch so für uns was total Sichtbares ist?
Letzteres war mir nicht klar. Ich habe immer mit Händen und Farben auch was tun müssen. Also außerdem glaube ich, dass das auch die juristische Kreativität fördert, wenn man sozusagen die andere Gehirnhälfte damit beschäftigt. Und Glas, ich mache ja die Perlen selber, also ziehe nicht etwa nur Ketten auf, sondern mache die. Es ist derartig entspannend. Man sitzt da vor dem Brenner, dreht Perlen und dann kommen einem gute Ideen und schöne Gedanken und wundervoll. Also ich freue mich, wenn es diesen Effekt hat. Auf mich hätte es selbst dann, wenn niemand die Perlen trüge, es wäre dann nur ein bisschen schade drum.
Sehr schön. Ja, Heide, dann bist du an der Reihe. Was hast du uns denn mitgebracht als Fundstück?
Ich habe euch mitgebracht ein Lied. Und zwar von Suli Pushpa. Ich werde es jetzt auch gleich vorspielen. Es gibt im Internet. Suli Pushpan ist eine in Berlin lebende Sängerin, die viel mit Kindern arbeitet. Und auch dieses Lied wird von Kindern gesungen und bezieht sich auch auf sie. Aber wenn ihr den Text hört, werdet ihr wissen, dass es für uns alle gilt. Also selbst für eine 80-Jährige kann man das immer noch wirklich gut gebrauchen.
Ich hab die Schnauze voll von Rosa, voll lieb und brav und still. Ich hab die Schnauze voll von Rosa, ich mach jetzt, was ich will. Ich hab die Schnauze voll von Rosa, voll lieb und brav und still. Ich hab die Schnauze voll von Rosa, ich mach jetzt, was ich will.
Super. Wir müssen dazu sagen, es gibt auch ein Video, was wir gerade gesehen haben. Das werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr euch das dort auch anschauen.
Und es ist, finde ich, auch nochmal wunderschön, weil das ist doch eigentlich schon immer dein Lebensmotto, oder?
Ja.
Wunderbar. Liebe Heide, vielen Dank. Tolles Fundstück. Ich finde, wir haben heute sehr spannende, gute Laune machende Fundstücke. Und das ist hoffentlich genau auch das Richtige für die Feiertage, wenn ihr jetzt gerade unsere Folge hört. Wir haben uns sehr gefreut, heute wieder eine so besondere Persönlichkeit bei uns zu haben. Liebe Heide, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Gern geschehen. Es hat Spaß gemacht.
Justitias Töchter. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.